Breitband-Topic.
Ja, gestern Mittag wurde mir zu Hause eine förmliche Zustellung des Generalbundesanwalts zugestellt, wo wir heraus erfahren haben, dass gegen André, mich und eine Person namens Unbekannt, die wir in unserem Redaktionsverzeichnis nicht finden konnten, jetzt wegen Landesverrats ermittelt wird. Ja, man muss da auch mal nachgucken, was das so genau bedeutet. Das kann ich nur irgendwie aus Geschichtsbüchern, Landesverrat. Da stellte man sich irgendwie, ja, keine Ahnung wie, die Urgeschichte der Demokratie vor, die noch bedroht war. Und ja, und waren dann auf einmal ein bisschen irritiert, dass der Staat anscheinend mit dem schärfsten Geschütz, was ihm zur Verfügung steht, gegen unser kleines Block schießt. Und haben das natürlich erstmal online gestellt.
Ja, so erzählte Markus Beckedahl im Podcast Logbuch Netzpolitik mit Linus Neumann die Ereignisse des Donnerstags nach. Haben wir auch verlinkt für Sie, falls Sie das in den ganzen Podcast auch nochmal nachhören möchten. Der besagte Brief, den Markus Beckedahl erwähnt hatte, der hängt inzwischen an der Wand im Netzpolitikbüro zwischen der Urkunde Ausgezeichneter Ort der Bundesregierung im Land der Ideen und dem Grimme Online Award. Und das zusammen ist natürlich auch ein bisschen das Abbild dieser Irrwitzigkeit der Ereignisse. Das Ganze hat aber natürlich auch ganz praktische Gründe, sagt Markus Beckedahl. Er hatte nämlich Sorge, dass man den Brief sonst verbummeln könnte. So kommt er ganz bestimmt nicht weg an der Wand.
Das ist natürlich eine ganz gute Haltung, aber natürlich mit extrem ernstem Hintergrund auf Landesverrat, um den es hier geht. Wegen der Veröffentlichung von Auszügen aus geheimen Verfassungsschutzdokumenten stehen hohe Haftstrafen. Allerdings werden nicht nur Kollegen und Netzaktivisten und Freunde und andere Empörte immer lauter mit ihren Zweifeln an dem gesamten Ablauf, sowohl von Anzeige als auch Ermittlungsankündigungen. Justizminister Heiko Maas sagte, ich zitiere, ich habe dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Zitat Ende. Und damit hätten wir natürlich auch hier indirekt die Erklärung für diese Sache mit dem Landesverrat aus den Geschichtsbüchern.
Ja, kritisch geäußert hat sich auch der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Peter Schaar. Heute ist der Vorsitzende der Europäischen Akademie für Datenschutz und Informationsfreiheit und er ist jetzt live bei uns zugeschaltet aus Hamburg, hier bei Breitband. Hallo Herr Schaar.
Guten Tag.
Was war denn eigentlich Ihr erster Gedanke, als Sie von den Ermittlungen wegen Verdachts des auf Landesverrat gegen netzpolitik.org gehört haben?
Also ich war wirklich schockiert, viel stärker noch als bei anderen Ungeheuerlichkeiten. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass man 50 Jahre nach der Spiegel-Affäre dieses Schwert aus dem Kaiserreich wieder herausgeholt hat, um gegen die freie Presse vorzugehen und in dem Falle gegen Blogger. Also sozusagen das, was man aus dem Kanonenbootzeitalter irgendwo kannte, wo man dachte, das ist wirklich vorbei. Und der einzige Versuch, das in der Bundesrepublik einzusetzen, ist schmählich gescheitert, dass man sagt, das ist das angemessene Instrument, um gegen Indiskretionen und gegen unangenehme Berichterstattung vorzugehen. Also ich war wirklich ziemlich verärgert.
Dann können Sie uns ja vielleicht helfen, nachzuschauen, wer denn dieses veraltete, verstaubte Instrument nochmal rausgekramt hat. Der Generalbundesanwalt, der arbeitet ja nicht für sich alleine. Mit wem muss der sich eigentlich abstimmen, bevor solche Ermittlungen gestartet werden?
Also das ist ja ein Offizialdelikt. Und dementsprechend entscheidet er alleine darüber. Aber irgendjemand hat es angestoßen und wir wissen mittlerweile oder wir wissen auch durch den Brief, den der Netzpolitik.org zugesandt wurde und der von den Kollegen dort auch veröffentlicht worden ist, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hier eine Anzeige gestellt hat. Und diese Anzeige ist dann praktisch als Anfangsverdacht gewertet worden und dann hat man ein Ermittlungsverfahren sehr schnell eingeleitet. Das hat mich schon ziemlich verwundert. Also klar scheint es jedenfalls zu sein, dass sich diese Anzeige ausdrücklich auch wohl auf den Landesverrat-Tatbestand bezieht. Sonst hätte ja der Generalbundesanwalt gar keine Zuständigkeit gehabt. Wir kennen ja nicht den Text dieser Anzeige, aber ich finde, das wäre auch vielleicht mal ganz interessant, da nochmal nachzufragen. Jetzt wird darüber diskutiert, wer hat das noch gewusst. Mir war auch ziemlich klar aus den Abläufen, die ich aus der Verwaltung, ich war ja jahrzehntelang in Verwaltungspositionen und auch als Datenschutzbeauftragter tätig, dass man sowas als Behördenleiter nicht aus freien Stücken tut, sondern dass man sich da Rückendeckung holt vom zuständigen Ministerium. Das hat sich ja jetzt bewahrheitet. Das Bundesinnenministerium hat das bestätigt. Also das Bundesinnenministerium war beteiligt und trägt auch eine Verantwortung dafür, dass wir diese Affäre jetzt haben.
Wie viel hängt denn aber tatsächlich an der Person Range? Also die Institution bzw. die Behörde des Generalbundesanwalts besteht ja immerhin aus 200 Mitarbeitern. Davon sind 90 Juristen.
Also Herr Range ist Leiter dieser Behörde. Er trägt letztlich die ungeteilte Verantwortung dafür, dass er das Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Ein solches Ermittlungsverfahren darf man nur einleiten, wenn ein Anfangsverdacht da ist. Und der Anfangsverdacht muss ja substanziiert sein. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da an Fakten vorlag, dann hätte man, dann schüttelt man eigentlich nur den Kopf. Die beiden Dokumente, um die es da geht, die sind ja öffentlich zugänglich. Die sind nicht geheim eingestuft oder streng geheim, sondern nur VS, also Verschlusssache, vertraulich. Das wäre das erste Staatsgeheimnis, das nur so eingestuft worden ist. Also ich weiß, dass, wie schnell mit dem Geheimstempel gearbeitet wird. Und dass man den nicht verwendet hat, das ist nun schon ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass es sich nicht um ein Staatsgeheimnis gehandelt haben kann. Und wenn man dann in diese Dokumente reinschaut, dann verstärkt sich dieses Kopfschütteln. Denn da geht es um Haushaltsangelegenheiten und darüber, dass der Verfassungsschutz auch das Internet überwachen will. Also da muss ich mal sagen, welche ausländische Macht, und das ist ja Voraussetzung für diesen Landesverratsparagrafen, welche ausländische Macht hätte das nicht vermutet? Also zumal auch andere Zeitungen schon darüber berichtet haben. Das ist eine ganz eindeutige Fehlentscheidung gewesen und ich kann mir nicht helfen. Ich sehe da schon irgendwo eine Verbindung zu dem Nichtstun in der NSA-Affäre.
Das heißt also eine Fehlentscheidung, die nicht nur auf was auch immer, man könnte man denn da aufzählen, beruhen könnte, auf Unwissenheit oder aus Versehen, sondern die schon mit dem, was auch Netzpolitik selbst auch argumentiert, als Einschüchterungsversuch in diesem ganzen Zusammenhang gewertet werden kann, dass man gedacht haben könnte, nehmen wir doch diesen Anlass, um ein für alle Mal ein Zeichen zu setzen, vor dem sich dann hoffentlich alle erschrecken.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist spekulativ.
Stimmt.
Ich will auch nicht weiter jetzt Mutmaßungen anstellen, was jetzt das genaue Motiv gewesen sein könnte. Darüber könnte Herr Range vielleicht selber mal was sagen. Würde einen schon mal interessieren. Gerade weil er ja über eine juristische Power wie kaum eine andere Behörde verfügt mit seinen vielen Juristen, die er anleitet, dann hätte er ja auch vielleicht schon mal die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sich vorher angucken können. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier eine sehr, sehr deutliche Linie entwickelt. Denken Sie an das sogenannte Cicero-Urteil, wo das Bundesverfassungsgericht so glasklar gesagt hat, dass die Verletzung eines Dienstgeheimnisses, und um nichts anderes handelt es sich hier, nicht etwa die Durchsuchung einer Redaktion rechtfertigt. Und wenn jetzt aber sozusagen vorbei an dieser Rechtsprechung, vorbei am Artikel 5 des Grundgesetzes gehandelt wird und wenn eine oberste Bundesbehörde das letztlich auch deckt, also das Bundesministerium des Innern, dann finde ich das schon ein sehr starkes Stück. Und ich kann mich nicht erinnern, auch nicht aus meiner Amtszeit, dass hier so etwas vorgekommen ist.
Muss es denn jetzt Ihrer Meinung nach auch personelle Konsequenzen geben, wie ja von vielen Seiten schon gefordert wurde? Und wenn ja, welche?
Also dazu ist es noch zu früh. Aber wenn es politische und persönliche Verantwortlichkeiten gibt, da gegebenenfalls auch Konsequenzen geben muss, damit die Glaubwürdigkeit wiederhergestellt wird. Das sind ja wichtigste demokratische Institutionen. Ein Bundesministerium, das noch dazu das Verfassungsministerium ist, das Bundesinnenministerium, der Generalbundesanwalt, der dem Bundesjustizministerium untersteht, oder die Institution des Generalbundesanwalts selbst und die Person. Also das kann doch nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also da muss ich schon sagen, das sollte jetzt aufgearbeitet werden. Ich finde, wir haben so viele Untersuchungsausschüsse schon gehabt. Das wäre, denke ich, vielleicht auch ein Thema. Ein Untersuchungsausschuss ist ja gerade beendet worden.
Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Diese Ermittlungen sind ja zunächst ausgesetzt, unterbrochen, beziehungsweise was bedeutet das? Man hat ja dann argumentiert damit, dass man die Ermittlungen ja auch nur beginnen musste, um ein Gutachten darüber zu beauftragen, das herausfinden soll, ob denn die Dokumente, die Netzpolitik veröffentlicht hat, tatsächlich unter den Tatbestand des Landesverrats fallen. Was ist denn da jetzt im Moment der Stand der Dinge? Aussetzung, Unterbrechung, Stopp der Ermittlungen?
Also mich hat dieses Argument perplex gemacht. Man könne ein externes Gutachten nur einholen, wenn ein formeller Strafantrag schon vorliegt, beziehungsweise ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
Das müsste eigentlich umgekehrt sein.
Ehrlich gesagt, warum kann der Generalbundesanwalt nicht ein externes Gutachten einholen? Und er muss ja nicht auf die Personen dabei Bezug nehmen, er muss ja nicht die Personen offenbaren. Warum kann er nicht diese fragen, ist das ein Staatsgeheimnis, ne, das da offenbart worden ist? Das ist eine Frage, die man Juristen stellen kann, da kriegt man dann auch eine Antwort. Ich denke mal, das hätte natürlich seine Dienststelle, hätten seine Mitarbeiter auch sehr schnell erklären können, dass da kein Staatsgeheimnis vorliegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jede ernsthafte juristische Analyse genau zu diesem Ergebnis kommt. Ich sehe mich da auch gestärkt durch die Äußerungen des Bundesjustizministers, die er gestern gemacht hat, die ja insofern eigentlich an Deutlichkeit kaum zu übertreffen sind.
Die Ermittlungen, die ruhen derzeit, was auch immer das genau bedeuten mag. Aber gehen Sie eigentlich davon aus, dass bereits ermittelt wurde? Und wenn ja, wie könnten diese Art der Ermittlungen ausgesehen haben? Weil eine Hausdurchsuchung gab es zum Beispiel ja bisher nicht.
Also wir leben ja jetzt im Internetzeitalter und Landesverrat ist ein sehr schwerer Tatvorwurf. Und die ganze Latte der geheimen Ermittlungsbefugnisse steht der Staatsanwaltschaft, steht der Polizei hier zur Verfügung. Das kann die Telekommunikationsüberwachung sein, die Überwachung also der Telefonate und natürlich die Herausgabe der sogenannten Verkehrsdaten. Wer hat mit wem telefoniert, der Nutzungsdaten gegebenenfalls. Was haben die Leute im Internet so gemacht? Bis hin zum großen Lauschangriff. Das heißt, das Installieren von Telefonen in der Redaktion, all das Mikrofon, dass das aufgezeichnet wird, was da gesprochen wird. Ob das stattgefunden hat, wissen wir nicht. Der Generalbundesanwalt hat nur erklärt, er würde das jetzt nicht einsetzen, solche exekutiven Maßnahmen. Ich vermute mal, dass das jetzt auch der Wahrheit entspricht, aber insofern gehe ich mal davon aus, dass jetzt so etwas nicht stattfindet. Aber das erinnert mich ein bisschen dann auch an die Aussagen des US-Präsidenten, das Kanzlerinnentelefon wird jetzt nicht abgehört und in Zukunft auch nicht. Ja. Aber und nicht mal dazu sagt der Generalbundesanwalt ja etwas, sondern er sagt, er setzt das jetzt aus. Also erstmal nicht. Das heißt, dieses Damoklesschwert der weiteren Ermittlungen mit der vollen Bandbreite, sage ich mal, der Ermittlungsbefugnisse und langjährige Freiheitsstrafen, die stehen nach wie vor im Raum mit, wie gesagt, einem Paragraphen, der vorkonstitutionell ist, einem Paragraphen, der die Obrigkeit schützen sollte im Kaiserreich, der in der Weimarer Republik massenhaft missbraucht wurde, zum Beispiel gegen den Demokraten Karl von Ossietzky, der gegen die Nazis kämpfte und 1931 wegen Landesverrats verurteilt wurde. Auch eine absurde Entscheidung eines damaligen Gerichts. Und ich dachte, diese Zeiten wären vorbei. Und wenn jetzt sozusagen dieses Schwert entmottet worden ist, dann müssen die Verantwortlichen dafür auch gerade stehen.
Jetzt haben wir mit dem Kaiserreich angefangen und hören auch mit dem Kaiserreich auf, obwohl wir uns im Jahr 2015 befinden. Das allein spricht schon Bände. Vielen Dank an den ehemaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Vielen Dank an Peter Schaar für dieses Gespräch.